Schönen guten Tag und hallo. Natürlich geht es auch heute zwangsläufig um den Krieg im Gazastreifen und die Folgen. Phasenweise ist es so, dass der Krieg in den hiesigen Medien fast verschwindet, aber dennoch gibt es international enorme Rückwirkungen der dortigen Gewaltanwendung. In Deutschland ist es so, dass der Konflikt insgesamt aus einer ganz bestimmten Perspektive gesehen wird. Das muss ich im Einzelnen hier nicht erörtern. Es gibt hier die Auffassung, dass man die richtigen Lektionen aus der jüngeren deutschen Geschichte gelernt habe, indem man sich vorbehaltlos hinter die Politik Israels stellt. Diese Haltung kann man natürlich einnehmen, aber was, wenn das israelische Vorgehen im Gazastreifen immer mörderischer wird und Deutschland dann gewissermaßen in Mithaftung genommen wird? Das ist ja ein bisschen das Dilemma, ausgelöst durch die Klage Nicaraguas gegen Deutschland wegen Beihilfe zum Völkermord. Das spielt man hier ein bisschen herunter, natürlich. Aber die Klage Nicaraguas, wenn man sich sie mal näher anschaut, ist ja doch intelligent verfasst, insoweit als ja die ursprüngliche Klage Südafrikas gegen Israel am 26. Januar zur Folge hatte, dass der Internationale Gerichtshof in Den Haag gesagt hat, es gäbe doch klare Hinweise auf ein genozidales Vorgehen im Gazastreifen und Israel wird aufgefordert, Aktionen zu unterlassen, die den Eindruck verstärken könnten, dass es in diese Richtung auch weiterhin geht. Bislang hat sich Israel an diesen Vorgaben nicht orientiert, aber da Deutschland nun der Meinung war, man müsse sich als Drittpartei zugunsten Israels verwenden vor dem Strafgerichtshof, hat Deutschland insoweit ein Problem, als wir, Deutschland, als einziges Land der Welt und Drittpartei zugunsten Israels nun dadurch eine Steilvorlage geliefert haben für diese Klage Nicaraguas wegen Beihilfe zum Genozid im Gazastreifen. Wie das Ganze ausgeht, kann man jetzt noch nicht ermessen. Aber es ist doch interessant zu sehen, dass die Bundesregierung vor Gericht im April nicht das Übliche gesagt hat, dass man bedingungslos und ohne Wenn und Aber auf der Seite Israels stehe und dass die ganze Klage Südafrikas völlig sinnlos sei, sondern die Argumentation der deutschen Verteidigung in Den Haag war wesentlich dahingehend, dass man gesagt hat, die Waffenlieferungen Deutschlands an Israel hätten sich bereits deutlich reduziert. Also ein Wechsel im Tonfall. Und das ist schon bemerkenswert, weil mein Eindruck ist, dass die Bundesregierung schon nervös ist. Man stellt sich einmal vor, das Gericht in Den Haag kommt tatsächlich zu dem Schluss, dass Deutschland zumindest eine Teilschuld in diesem Bereich trage. Das wäre unangenehm für Deutschland. Wir sind immerhin Moralweltmeister. Und wenn man nun gewissermaßen vom höchsten Gericht der Vereinten Nationen bescheinigt bekommt, dass es mit der deutschen Moral doch sehr relativ ist, dann ist das unangenehm, auch für das Image Deutschlands in der Welt. In diesem Zusammenhang ist es auch interessant, dass die israelische Nachrichtenplattform Ynet am 29. März über ein Vier-Augen-Gespräch berichtete. Es war aber wahrscheinlich doch wohl eher ein Sechs-Ohren-Gespräch. Jedenfalls Außenministerin Baerbock im Gespräch mit ihrem israelischen Amtskollegen, mit Israel Katz. Und in diesem Gespräch äußerte sie ihre Sorge, dass auch sie persönlich juristisch wegen Kriegsverbrechen belangt werden könnte. Also es scheint doch so zu sein, dass es den Ersten zu dämmern beginnt, dass diese bedingungslose, ohne Wenn und Aber Unterstützung einer Regierung in Tel Aviv, die als nicht unbedingt ausgewogen in ihrer Verhaltensweise zu bezeichnen, doch sehr höflich ist. Jedenfalls, es mag irgendwann der Punkt kommen, wo auch die Regierungsverantwortlichen in Berlin begreifen, wir haben da ein Problem. Dieser Konflikt im Gazastreifen, der in Deutschland weitgehend runtergespielt wird, beziehungsweise es wird ja überwiegend als ein humanitäres Problem dargestellt, das sich irgendwie ergebe dadurch, dass die Versorgung sich ein bisschen schwierig gestaltet. Aber selten nur wird klar benannt, dass die Verursachung all dieser Probleme natürlich insoweit die israelische Regierung ist, als die Versorgungswege in den Gazastreifen unterbrochen hat. Es ist ihr erklärtes Ziel, die Lebensbedingungen für die Palästinenser im Gazastreifen immer unerträglicher zu gestalten. Natürlich in der Hoffnung, dass man die Palästinenser von dort dann entfernen kann. Ich komme darauf gleich zurück. Und nicht nur in Deutschland, im westlichen Europa, in den westlichen Ländern insgesamt kann man sagen, wird dieser Konflikt ein bisschen heruntergespielt. Im globalen Süden ist die Palästina-Frage, ist der Gaza-Konflikt ein ganz großes Thema. Und er führt dazu, dass der Nimbus des Westens, nämlich ein Hort der Freiheit, der Demokratie, der Menschenrechte zu sein, immer mehr heruntergefahren wird. Und es gibt nicht wenige Staaten im globalen Süden, die uns doch zunehmend zu verachten beginnen oder doch zumindest Deutschland nicht mehr sonderlich ernst nehmen. Wie kann man Moral predigen und Waffen liefern an ein Land, das dann anschließend Palästinenser im großen Umfang tötet im Gazastreifen und das in Deutschland häufig verwendete Argument, Israel habe ein Recht auf Selbstverteidigung, das ist natürlich ein sehr relatives, denn kein Recht der Selbstverteidigung beinhaltet das Recht oder den Freibrief, zu Zehntausenden Zivilisten zu töten. Das hat mit Verteidigung nur noch sehr relativ zu tun. Interessant ist, dass in den USA das Thema immer größere Wogen schlägt, an den Universitäten nämlich. Sie haben es möglicherweise verfolgt. Zahlreiche Universitäten haben große Proteste bereits zu verzeichnen. Es gibt Camps auf den jeweiligen Campussen der einzelnen Universitäten, vor allem im Nordosten, aber auch in Texas, in Kalifornien. Das ist eine Bewegung, die immer mehr um sich greift. Das ist das erste Mal, dass sich hier eine Protestbewegung abzeichnet. Im Grunde genommen das erste Mal, kann man sagen, seit dem Vietnamkrieg. Das nimmt Fahrt auf. Man muss sehen, wohin diese Reise geht. Das ist schon bemerkenswert. In der Regel ist die Rede davon, das seien pro-palästinensische Proteste. Ich bin mir nicht sicher, ob diese Unterteilung in pro-palästinensisch oder pro-israelisch wirklich sinnvoll ist, denn es geht ja vor allem darum, eine humane Position einzunehmen und nicht eine pro dies oder pro oder contra jenes. Beide Seiten haben ihre jeweiligen Narrative. Das ist schon klar, dass die israelische Seite es anders beurteilt als die palästinensische. Aber jenseits aller unterschiedlichen Sichtweisen, unterm Strich besehen, haben wir nun mal Zehntausende Tote im Gazastreifen und die fast flächendeckende Zerstörung. 80% der Gebäude dort sind mittlerweile zerstört. Der Gazastreifen ist eine einzige Trümmerwüste. Und insoweit ist es natürlich auch völlig nachvollziehbar und legitim, dass sich Menschen weltweit solidarisieren mit dieser Katastrophe, insoweit als sie dieses Elend gerne beendet sähen. Und dass dieses nun in den USA um sich greift, ist bemerkenswert, weil ja die Führungsebene in den USA, aber auch die Universitäten vielfach, in diesem Fall muss man sagen, pro-israelisch sind. Es ist eher so, dass es in der Vergangenheit immer wieder Initiativen gegeben hat, Stimmen, die jetzt nicht die israelische Regierungslinie vertreten, auch unter Strafe zu stellen. Auf jeden Fall haben wir jetzt eine neue Entwicklung und das ist insoweit bemerkenswert, dass es sich hier ja vor allem um private Elite-Hochschulen handelt, an denen der Protest dermaßen um sich greift. Teilweise an einigen Universitäten sind solche Proteste schon unter Einsatz brachialer Gewalt aufgelöst worden. Es gibt auch schon die ersten Populisten, darunter den republikanischen Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, der empfiehlt, dass man auf die Nationalgarde zurückgreife, um diese Proteste zu beenden. Das hat es in den 1960er Jahren auch schon gegeben. Diese Nationalgardisten waren damals so frei, das Feuer auf Studenten zu eröffnen. Es gab damals viele Tote. Das ist natürlich nicht der Weg, den man gehen sollte. Aber diese Zwangsmaßnahmen, wie sie gegen verschiedene Universitäten oder wie verschiedene Universitätsleitungen sie durchzusetzen versuchen, haben dazu geführt, dass sich doch die Universitäten und die Studenten, teilweise auch die Lehrkörper, untereinander solidarisiert haben, sodass also die repressiven Maßnahmen eher dazu führen könnten, dass die Proteste noch weitergehen. Und der Kern des Konfliktes oder der Kritik ist natürlich, dass Biden weiterhin Israel in großem Umfang Waffen liefert. Gerade erst ist ein neues Waffenpaket für Israel ausgehandelt worden im Kongress. Israel bekommt nochmal für 16 Milliarden Waffen, für 16 Milliarden US-Dollar Waffen aus US-Beständen. Übrigens zwischen dem 7. Oktober und dem 7. März haben die Amerikaner insgesamt 100 zusätzliche umfangreiche Waffenlieferungen in Richtung Israel durchgehen lassen, durchgeführt. Über das Volumen schweigen sich die Amerikaner aus. Aber es gibt israelische Armeekenner, die klipp und klar sagen, ohne diese Unterstützung aus den USA könnten die Israelis diesen Krieg nicht führen. Der zweitgrößte Unterstützer sind wir, die Deutschen. Wir sind die zweitgrößten Lieferanten nach den USA. Unter anderem haben die Deutschen allein in den ersten 4 Monaten 500.000 Schuss Munition geliefert für Maschinengewehre. Wo werden die eingesetzt? Genau. Und insoweit also ist es schon klar, dass das emotionalisiert, empört, dass daraus Proteste erwachsen. Vor allem ist es bemerkenswert, dass reiche Elite-Universitäten, darunter auch Yale und Harvard, die Angewohnheit haben, ihre Gelder, die sich hauptsächlich aus hohen Studiengebühren und großzügigen Spenden ergeben, zu investieren in die Rüstungsindustrie, die anschließend auch Raketen und Munition für Israel produziert. Und dieses lukrative Koppel-Engagement in Frage zu stellen, das ist eben ein Hauptanliegen der Demonstranten in den USA. Interessant ist auch zu sehen, dass es innerhalb der Jewish Community in den USA große Veränderungen gibt. Die Jewish Community, die jüdische Gemeinschaft in den USA sehr viel differenzierter als in Deutschland. Das hat verschiedene Gründe. Die ist natürlich viel größer und vielschichtiger. Und es ist bemerkenswert, dass, wenn man sich Umfragen anschaut, es eigentlich nur noch in der Generation 60 plus unter den amerikanischen Juden eine bedingungslose, uneingeschränkte Unterstützung gibt für die Politik der jeweiligen israelischen Regierung. Neben der National Rifle Association ist die wirkmächtigste Lobbyorganisation in den USA, oder zumindest gilt sie als solche, APAC, das American Israel Public Affairs Committee. Das ist eine pro-israelische Lobbyorganisation, pro-israelisch im Sinne von, egal wer gerade die Macht hat in Israel und seien es auch Ultrarechte, wir unterstützen sie. Und die Unterstützung für APAC nimmt aber innerhalb der Jewish Community in den USA umso mehr ab, je jünger die Leute werden. Also in der Generation der 20- bis 30-Jährigen ist eine Mehrheit gegen den Kurs von APAC. Die unterstützen diese blinde Subalternität gegenüber der jeweiligen israelischen Regierung nicht mehr. Sie sind kritisch gegenüber der Besatzung. Sie sehen, dass es nur ein gemeinsames Miteinander geben kann, dass man das Palästina-Problem nicht lösen kann unter Einsatz von Gewalt. Also das sind schon hochinteressante Entwicklungen innerhalb der jüdischen Gemeinde in den USA, die, wie gesagt, sehr viel vielschichtiger ist und auch sehr viel vielstimmiger ist. Ist überhaupt nicht zu vergleichen mit der jüdischen Gemeinde hier in Deutschland, die, was ihren offiziellen Teil anbelangt, doch sehr stark auch in Richtung APAC geht, natürlich nicht dieselben Möglichkeiten hat in finanzieller Hinsicht, aber trotzdem, sie ist ebenfalls sehr wirkmächtig. Und insoweit sind diese Entwicklungen, die wir in den USA haben, schon interessant, denn es zeichnet sich hier ein Umbruch ab. Das alles ist erst in den Anfängen gegeben. Es wird noch Jahre dauern, bis sich daraus größere Veränderungen ergeben. Aber ich finde es trotzdem hochinteressant, dieses zu verfolgen. Da ist etwas massiv ins Rutschen geraten. Und dieser Gaza-Krieg hat das Ganze nochmal auf dramatische Art und Weise expediert. In Deutschland selber ist die Situation natürlich nach wie vor, wie soll man sagen, ein bisschen durchwachsen. Es gibt nach wie vor große Bemühungen seitens des Staates, seitens der Polizei, Demonstrationen, die als pro-palästinensisch gelten, nach Möglichkeit zu untersagen oder doch mit starken Auflagen zu versehen. Es gab einige Tage lang ein Protestcamp vor dem Reichstagsgebäude in Berlin und die Berliner Polizei hatte dann die, wie soll man das sagen, interessante Verpflichtung den Protestierenden mit aufgegeben, dass sie nur in bestimmten Sprachen Proteste äußern dürfen, nämlich nur auf Deutsch oder auf Englisch, weil die Polizei kann natürlich, das kann man jetzt auch nicht von ihr erwarten, alle Sprachen dieser Welt beherrschen. Und interessanterweise war es also den Demonstranten ausdrücklich untersagt, zum Beispiel auch auf Hebräisch, aber auch auf Gälisch, Landessprache neben Englisch in Irland, gesprochen von ein paar tausend Leuten. Es gab offenbar auch ein paar Iren, die da waren, auf Gälisch irgendwelche Slogans von sich gaben. Die Polizei ist interveniert. Da könnten ja antisemitische Sprüche fallen der Sorte Free Palestine. Das ist ja in Deutschland mittlerweile auf einer Demonstration ein nicht notwendigerweise strafbewehrter Begriff, aber die Polizei kann in dem Fall einschreiten und sagen, nee, so geht das aber nicht. Jetzt ist das Camp aufgelöst worden. Hier ist ebenfalls einiges ins Rutschen geraten. Sie haben es möglicherweise mitbekommen, im April sollte in Berlin ein Palästina-Kongress stattfinden, der auf 3 Tage angesetzt war, aber dann nach 2 Stunden bereits beendet wurde. Und egal, was man jetzt von einem solchen Kongress hält oder nicht, bemerkenswert ist, dass selbst hochrangige Leute Einreiseverbot bekommen haben, darunter der Rektor der Universität von Glasgow, der gleichzeitig Gesichtschirurg ist Und der wollte eigentlich nach Berlin kommen, berichten über seine Erfahrungen, die er gemacht hat im Al-Shifa-Krankenhaus im Gazastreifen. Der wurde nicht reingelassen nach Deutschland. Er wurde am Flughafen abgefangen, 3 Stunden nach seinen Angaben verhört und dann wieder zurück nach Großbritannien geschickt. Aber noch, wie soll man sagen, das kann man noch steigern, diesen Irrsinn. Ja? Yanis Varoufakis, Sie erinnern sich, ehemals griechischer Finanzminister, der hat nicht nur für die Dauer dieses Prozesses ein Einreisegebot bekommen, sondern auch ein Betätigungsverbot im Geltungsbereich des Grundgesetzes. Ja? Diese Einschränkung war offenbar zunächst nicht zeitlich begrenzt, wurde dann aber am 15. April wieder aufgehoben. Und das ist wirklich ein Kracher. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, dass ein vormaliger Minister eines EU-Staates, also eines befreundeten Staates, ein ernstes, ein Betätigungsverbot erhält für die Bundesrepublik Deutschland. Das ist ein absolutes Novum, das hat es in der Geschichte der Bundesrepublik, die ja immerhin schon da seit 1949 währt, noch nie gegeben. Dieses Betätigungsverbot ist deswegen verhängt worden, weil er, Varoufakis, nicht vorhatte, nach Berlin zu reisen, sondern er wollte sich zuschalten lassen per Video. Und das ging dann, und das hat er nicht mehr dann gemacht, weil der Kongress vorher abgebrochen wurde. Aber um eben zu verhindern, dass er sich zuschalten lässt, Betätigungsverbot. Ja? Das ist das, was unsere was unsere Bundesinnenministerin sich ausdenkt, um einen ehemaligen Kollegen, Amtskollegen, Sie Ministerin, er Minister, von einer Aussage in Deutschland abzuhalten. Also das hat mittlerweile Dimensionen erreicht, wo man sich fragt, wohin soll die Reise eigentlich gehen? Was kommt als nächstes? Standgerichte für Meinungsdelikte oder wie hat man sich das vorzustellen? Und das, was mich persönlich am meisten, wenn ich das so sagen darf, erschüttert, empört, wie auch immer, ist, es gibt darüber keine öffentliche Auseinandersetzung. Weder in der Politik noch in den Medien wird das thematisiert, was hier stattfindet. Es ist im Grunde genommen eine schleichende Umgestaltung dieser Republik in Richtung auf einen autoritären Staat, eine Entwicklung, die beschleunigt wird durch den Versuch von Teilen der Regierung, freie Meinungsäußerungen zu untersagen und zu unterbinden. Man muss ja nicht jede Aussage gut finden, die gesagt wird oder die geäußert wird im Kontext Israel-Palästina. Aber wenn, wie gesagt, einem ehemaligen Minister aus einem befreundeten EU-Land ein Auftrittsverbot verhängt wird für Deutschland, dann ist etwas gefährlich ins Rutschen gekommen. Und da sollte man wirklich sein Augenmerk drauf richten. Unser Staatspräsident Steinmeier war ja kürzlich in der Türkei und dort äußerte er sich auch zum Thema Gazakrieg. Das hat er kurz und bündig gemacht. Angefangen hat die Hamas. Das ist ja nicht falsch, aber man möchte denken, dass man in der Lage sein sollte, die Dinge doch ein bisschen auch umfassender zu betrachten, als lediglich darauf zu verweisen, was am 7. Oktober geschehen ist. Das ist selbstverständlich zu verurteilen. Aber das, was danach geschehen ist, sowohl mit Blick auf die israelische Zerstörung im Gazastreifen, wie auch die schleichende Aushöhlung von Grundrechten in Deutschland, das alles muss man oder sollte man als Staatsoberhaupt kritisch benennen. Wenn man das nicht tut, dann wachen wir eines Tages auf in einem Land und stellen fest, ey, guck dir das mal an, Staatsmedien. Die gibt es doch eigentlich nur in Russland oder im Iran. Und wohin geht die Entwicklung bei uns? Warum gibt es darüber keine Debatten? Keine Talkshow thematisiert das, findet einfach nicht statt. Die Dinge geschehen, aber sie werden nicht diskutiert. Was geschieht nun weiter im Nahen Osten? Was geht da vonstatten? Zunächst einmal, die Regierung Netanyahu hat nicht wirklich einen Plan für den Tag danach. Netanyahu führt Krieg um des Krieges führen willen. Denn in dem Moment, wo der Krieg beendet sein sollte, dann wird es wohl Neuwahlen geben, die er vermutlich nicht gewinnt. Es mag dann sein, dass man ihn juristisch an die Kandare nimmt. Jedenfalls, der Krieg wird weitergehen, das ist völlig klar. Und was ist der Plan für den Tag danach? Jetzt ist der Krieg irgendwann mal zu Ende. Und dann was? Und da gibt es ja auch schon wie die üblichen Verdächtigen unter den Thinktanks, die haben dann so Überlegungen der Sorte, ja, da muss dann die reformierte palästinensische Nationalbehörde in Ramallah soll dann die Macht übernehmen, auch im Gazastreifen, was natürlich alles nicht passieren wird, denn natürlich werden die Verantwortlichen in Ramallah unter Mahmoud Abbas nicht die Verantwortung übernehmen für eine Trümmerwüste. Und es gibt keinen Plan für den Tag danach. Die Vorstellung der israelischen Seite, man könne die Hamas militärisch besiegen, vernichten gar, das ist völlig abwegig. Das weiß auch jeder, der es wissen will. Aber trotzdem offiziell wird an diesem Ziel festgehalten. So, was sind jetzt aber die israelischen Pläne für den sagen wir mal, nicht für den Tag danach, aber perspektivisch, was mache ich denn mit diesen 2,3 Millionen Palästinensern? Und da gibt es findige Israelis, die haben schon ganz interessante Ideen, die zunehmend auch international an Fahrt aufnehmen. Und die will ich hier mal ein bisschen vorstellen. Fangen wir an mit dem Misgav-Institut für nationale Sicherheit und Zionismus. Das ist eine rechtsgerichtete israelische Denkfabrik. Im Oktober 2023 hat es einen detaillierten Plan für die Umsiedlung aller Palästinenser aus dem Gazastreifen in den Sinai gegeben. Einen solchen Plan hat das Misgav-Institut vorgelegt. Titel, Zitat, ein Plan für die Umsiedlung und endgültige Repatriierung der gesamten Bevölkerung des Gazastreifens nach Ägypten, wirtschaftliche Aspekte, Zitat Ende. Untertitel dieser Studie, Zitat, es gibt derzeit eine einzigartige und seltene Gelegenheit, den gesamten Gazastreifen in Abstimmung mit der ägyptischen Regierung zu evakuieren, Zitat Ende. Aus Sicht dieses Strategiepapiers gilt es, die wirtschaftliche Schwäche Ägyptens zu nutzen. Quintessenz, Kairo nimmt 2,3 Millionen Palästinenser auf. Im Gegenzug sollten westliche Schuldner dem Land am Nil einen Großteil seiner Staatsschulden erlassen. Die Kosten für die Umsiedlung würde Israel übernehmen, 19.000 US-Dollar pro Haushalt, was einmalig 1 bis 1,5% des jährlichen israelischen Bruttoinlandsproduktes entspräche. Autor des ursprünglich geheimen, dann durchgesickerten Berichts ist Amir Weidmann, ein hochrangiges Mitglied des Likud, also der Regierungspartei von Netanyahu. Im Vorstand des Misgav-Instituts sitzen eine Reihe bekannter Rechtsextremisten, deren Absichten keineswegs im Vakuum bestehen. Geheimdienstminister Gila Gamliel, ebenfalls Likud, hat das Strategiepapier unter dem Logo seines Ministeriums übernommen. Generalmajor AD Giora Eiland, das ist ein sehr kreativer aus der israelischen Führungsriege, der hatte zu Beginn des Krieges empfohlen, dass man doch auch eventuell nachdenken sollte über das Verbreiten von Seuchen im Gazastreifen, denn das würde der israelischen Armee gewissermaßen die Arbeit erleichtern. Jedenfalls, Herr Eiland schlug seinerseits vor, die Palästinenser im Gazastreifen anzuweisen, Zitat, nach Ägypten zu gehen oder sich an der Küste zu versammeln, Zitat Ende, während Israel die Enklave, Zitat, vorübergehend oder dauerhaft unbewohnbar, Zitat Ende, mache. Dani Ayalon, vormaliger Botschafter Israels in Washington, schwärmte von, Zitat, großen Gebieten im Sinai, in die sie evakuiert werden könnten, Zitat Ende. Nicht etwa Israel, sondern die Staatengemeinschaft hätte dann die Möglichkeit, dort, Zitat, Zeltstädte für sie zu errichten. Israel Katz, zu dem Zeitpunkt Energieminister, twitterte, die gesamte Zivilbevölkerung in Gaza müsse sofort verschwinden. Daraufhin warnte die UN-Sonderberichterstatterin für die Menschenrechtslage in den besetzten palästinensischen Gebieten, Francesca Albanese, vor einer ethnischen Massensäuberung. Das hiesige Bündnis für Gerechtigkeit zwischen Israelis und Palästinensern hat umfassend zu diesen Vertreibungsfantasien recherchiert, die entsprechenden Zitate zusammengestellt und die Bundesregierung warnend in Kenntnis gesetzt. Ohne Reaktion. Und warum auch, wusste Kanzler Olaf Scholz doch bereits am 26. Oktober des vorigen Jahres, Zitat, Israel ist ein demokratischer Staat mit sehr humanitären Prinzipien, die ihn leiten. Zitat Ende. Im Übrigen sprach er der israelischen Armee sein volles Vertrauen aus, bei ihren Angriffen im Gazastreifen das Völkerrecht einzuhalten. Das sagte er am 26. Oktober 2023. Zu dem Zeitpunkt waren bereits mehr als 10.000 Palästinenser getötet, davon 70% Frauen und Kinder, und weite Teile des Gazastreifens waren bereits in Schutt und Asche gelegt. Also man muss schon sagen, es bedarf einer ganz besonderen Wirklichkeitswahrnehmung, wenn man die Dinge so wahrnimmt wie Olaf Scholz, unser Bundeskanzler. Zwar hat Kairo das israelische Ansinnen offiziell zurückgewiesen, doch belegen Satellitenaufnahmen vom Februar 2024, dass ein Areal direkt hinter den Grenzanlagen in Rafah mit hohen Betonmauern umfriedet worden ist. Offenbar in der Absicht, dort Raum für eine Zeltstadt zu schaffen. Im November 2023 berichtete die Zeitung Israel Hayom, führende US-Politiker beider Parteien wollten künftig Finanzhilfen für Ägypten, den Irak, Jemen und die Türkei davon abhängig machen, ob sie palästinensische Flüchtlinge aufnehmen. Denn, Zitat, Israel versucht die Zahl ziviler Opfer so gering wie nur möglich zu halten, aber die Hamas erlaubt es den Flüchtlingen nicht zu gehen und Ägypten hält die Grenzen geschlossen. Zitat Ende. Ihren Vorstellungen zufolge solle Ägypten 1,3 Millionen Palästinenser aufnehmen, die Türkei 500.000, der Irak und der Jemen jeweils 250.000. Ergibt addiert 2,3 Millionen. Zeitgleich forderten zwei Knesset-Abgeordnete, einer ein vormaliger Botschafter Israels bei den Vereinten Nationen, der andere zuvor stellvertretender Mossad-Chef, die Palästinenser sollten freiwillig dorthin gehen, wo man bereit wäre, sie aufzunehmen. Zitat, selbst wenn einzelne Länder nur etwa 10.000 Leute hereinließen, würde das helfen, die Krise zu beenden. Zitat Ende. Und, Zitat, für die internationale Gemeinschaft, wohlgemerkt, nicht etwa für Israel, für die internationale Gemeinschaft ist es moralisch zwingend, Mitgefühl zu zeigen und den Menschen in Gaza dabei zu helfen, einer besseren Zukunft entgegenzusehen. Zitat Ende. Der Appell richtete sich vornehmlich an die Europäer, aber CSU-Chef Friedrich Merz, um nur ein Beispiel zu nennen, hat vorsorglich schon abgewunken, wir haben genug antisemitische junge Männer im Land. Im Januar 2024 traten israelische Regierungsvertreter in Verhandlungen mit dem Tschad und Ruanda zur Aufnahme von Palästinensern im Gegenzug für Militär- und Finanzhilfen. Andere afrikanische Staaten, darunter der Kongo, lehnten entsprechende Gesuche ab. Im selben Monat schlug Außenminister Israel Katz bei einem Gespräch mit seinen EU-Amtskollegen vor, eine künstliche Insel vor der Küste des Gazastreifens aufzuschütten und dort, auf dieser künstlichen Insel, die Palästinenser anzusiedeln. Ebenfalls auf dieser Gefängnisinsel, die es ja de facto wäre, eine internationale Militärbasis, um für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Gesunder Pragmatismus, könnte man auch sagen. Im Januar 2024 mehrten sich auch die Hinweise, dass der vormalige britische Premier Tony Blair, Juniorpartner der USA im Irakkrieg 2003 als Mediator der Regierung Netanyahu im Einsatz ist, um für die Aufnahme von Palästinensern im Ausland zu werben. Er hat das dementiert, aber was will das heißen bei einem Mann, der sich unter Berufung auf nicht existente Massenvernichtungswaffen an einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg beteiligt hat? Im israelischen Radio stellte Blair im Januar klar, Zitat, die arabischen Länder sind verpflichtet, den Palästinensern zu helfen. Sie sollten besser das tun, als aufhetzende Reden zu halten. Zitat Ende. Es passt ins Bild, dass mehrere Minister der israelischen Regierung an einer Konferenz ultrarechter Siedler teilgenommen haben, alles im Januar, die unter der Devise Besiedlung bedeutet Sicherheit und Sieg, die Gründung neuer israelischer Siedlungen im Gazastreifen verlangten nach Emigration der Palästinenser. Im Februar 2024 erklärte Jared Kushner, Schwiegersohn Donald Trumps und milliardenschwerer Fondsmanager, bei einer Gesprächsrunde ausgerechnet an der Elite-Universität Harvard, dass der Gazastreifen, Zitat, aus der Perspektive von Real Estate sehr wertvoll ist, Zitat Ende, sofern es Israel gelinge, jeden von dort zu betreiben, nötigenfalls auch gewaltsam. Das sei Voraussetzung, um, Zitat, Immobilienentwicklung mit Meeresblick betreiben zu können, Zitat Ende. Und weiter, Zitat, die Lage da ist ein bisschen unglücklich, aber aus israelischer Sicht würde ich mein Bestes tun, um die Leute von dort zu entfernen, und anschließend aufräumen. Zitat Ende. Kushner wird übrigens als Minister für den Fall einer zweiten Amtszeit von Donald Trump gehandelt. Vor der Küste des Gazastreifens liegt das Erdgasfeld Gaza Marine mit einem Volumen von Milliarden Kubikmetern Erdgas. Obwohl der Gazastreifen nicht zu Israel gehört und die israelische Regierung sich dort nicht als Besatzungsmacht sieht, erteilte Tel Aviv den Energieriesen BP und Eni am 29. Oktober 2023, Krieg hin oder her, die Lizenzen zur Exploration. Die zu erwartenden Milliardengewinne, so die Planung, teilt sich Israel mit den Investoren, die Palästinenser dürften leer ausgehen. Da Gaza Marine keine 35 Kilometer vor der Küste liegt, ist die Gasförderung dort deutlich billiger als anderswo im Mittelmeer. In Verbindung mit anderen Exclusive Economic Zones vor seiner Küste steht Israel im Begriff, zu einem wichtigen Transit und Lieferanten von Erdgas und Erdöl für Europa zu werden. Entsprechende Verträge haben Tel Aviv und Brüssel bereits 2022 geschlossen, nach Beendigung der EU-Energiepartnerschaft mit Russland. Perspektivisch braucht es für die Verarbeitung und Verschiffung entsprechende Anlagen und Betriebe an Land, also im Gazastreifen. Bauvorhaben in großem Umfang sind unerlässlich. Und hier nun schließt sich der Kreis zum Real Estate Investor Jared Kushner, der auf diesem Gebiet sicherlich Großes zu leisten imstande wäre, mit Meeresblick und erst recht natürlich als Minister. Das letzte Wort in diesem Zusammenhang sei dem unermüdlichen Generalmajor AD Giora Eiland überlassen, dem Freund klarer Botschaften. Zitat, sagt er unmittelbar nach dem 7. Oktober, Zitat, das ist es, was Israel zu tun begonnen hat. Wir machen Schluss mit der Versorgung des Streifens mit Energie, Wasser und Diesel. Aber das reicht nicht. Um die Belagerung effektiv zu gestalten, müssen wir andere daran hindern, in Gaza Hilfe zu leisten. Die Leute müssen lernen, dass sie zwei Möglichkeiten haben. Sie bleiben und sie verhungern. Oder aber sie gehen. Wenn Ägypten und andere Länder es vorziehen, dass diese Leute in Gaza sterben werden, dann ist das deren Entscheidung. Zitat Ende. Schauen wir nun auf die Geostrategie in der Region. Der Konflikt mit dem Iran hat sich jetzt erst einmal beruhigt. Am 1. April haben die Israelis sich die Freiheit genommen, die iranische Botschaft in Damaskus zu bombardieren. Klarer Bruch aller Völkerrechtsnormen. Eine Verurteilung dieses Angriffs im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen scheiterte am Veto der USA, Großbritanniens und Frankreichs. Der iranische Außenminister sagte daraufhin, hätte es eine Verurteilung gegeben, dann hätten wir auf weitere Maßnahmen verzichtet. Stattdessen kam es dann zum Angriff des Irans auf Israel. Und dieselben Akteure im Westen, darunter auch die Bundesregierung, die kein Wort der Kritik äußerten über diesen klaren Rechtsbruch Israels, waren nun rechtschaffen empört und sagten, das geht ja gar nicht, Angriff auf Israel, oh mein Gott. Das Ganze war natürlich dieser Angriff mehr oder weniger Show, eine Inszenierung. Die Amerikaner waren informiert, sie wussten auch, es würde keine weiteren Angriffe geben. Und die Drohnen insbesondere sind ja mit einer Gemächlichkeit geflogen. Bis zu 6 Stunden haben sie gebraucht für die Reise vom Iran in Höhe der israelischen, bis in die Höhe der israelischen Grenze. Alle sind unterwegs abgeschossen worden. Überwiegend nicht von israelischer Seite, sondern von amerikanischen, britischen und französischen Jagdflugzeugen. Und wie hier sozusagen mit zwei Maß gemessen wird, ist schon interessant. Die Israelis wurden natürlich aufgefordert, nach Möglichkeit nicht jetzt noch mehr Öl ins Feuer zu gießen, auf die Vergeltung ihrerseits zu reagieren, aber trotzdem haben sie es getan. Ein kleines verträumtes Angrifflein, das ja auch von iranischer Seite geleugnet wurde, angeblich hat es ja gar keinen Angriff gegeben. Es sind offenbar einige Drohnen, nach iranischen Angaben nicht Drohnen, sondern Raketen abgeschossen worden, ohne jedoch größeren Schaden anzurichten oder gar keinen. Jedenfalls war das Dementi der Iraner, dass das irgendwie eine interne Operation von Saboteuren gewesen wäre, wohl für den Gebrauch der iranischen Öffentlichkeit halbwegs glaubwürdig. Und man hat jetzt erstmal Ruhe an der Front. Und das bedeutet aber nicht, dass die Lage insgesamt entspannt wäre. Das ist mitnichten der Fall. Gerade erst hat Haaretz, die israelische Zeitung, einen großen Bericht veröffentlicht, aus dem hervorgeht, dass die israelische Regierung nach wie vor daran arbeitet, ihre Widersacher einen nach dem anderen auszuschalten, erst die Hamas, dann die Hezbollah und am Ende den Iran. Iran kann aber Israel nicht alleine angreifen, dafür brauchen sie amerikanische Unterstützung. In Deutschland gilt die Staatsräson, wie Sie wissen, das bedeutet, wenn es zum Krieg kommt zwischen Israel und dem Iran, auch wenn Israel ihn angreift, dann wird es natürlich nicht lange dauern, bis die ersten Experten in der Politik, in den Leitmedien fordern werden, dass nun Bundeswehrsoldaten sich hier engagieren an der Seite des bedrohten Israels. Man mag sich das alles gar nicht so richtig ausmalen, aber man fragt sich, wie kurzsichtig, wie verantwortungslos ist eigentlich eine Bundesregierung aufgestellt, die sich ohne Not dermaßen blind an die Seite einer doch hochgradig fragwürdigen Regierung stellt, die möglicherweise mit dem Gedanken spielt, die ganze Region in Brand zu setzen, denn ein Krieg gegen den Iran, das wird kein Spaziergang werden, sondern da wird es richtig krachen. Man muss sich dabei immer auch vor Augen halten, Deutschland, gesegnet mit einer Regierung, deren Weitsicht legendär ist, hat ja im Zuge des Ukraine-Krieges die Auffassung vertreten, genauso wie die EU insgesamt, keinerlei Energiezusammenarbeit mehr mit Russland. Wir sind die Guten, wir arbeiten nicht mit den Bösen zusammen. Wir beziehen zwar weiterhin russisches Öl und Erdgas, allerdings über Umwege, über dritte Länder zum 3- bis 5-fachen Preis. Das lassen wir jetzt mal beiseite, das ist ein anderes Thema. Wir haben aber keine Energieversorgung mehr aus dem Osten. Das heißt, die Energieversorgung, die Deutschland hat im Bereich Erdgas, insbesondere Fracking-Gas, kommt aus den USA, der wichtigste Lieferant neben Norwegen. Wenn nun im Nahen Osten es ebenfalls rumsen sollte, dann wird die Energieversorgung aus der Region unterbrochen werden. Die Preise werden explodieren. Man muss eigentlich kein Genie sein, um sich zu überlegen, was passiert dann mit der hiesigen Wirtschaft in Deutschland, wenn es wirklich zu einem längeren Konflikt kommt, der über Monate sich erstreckt und wenn eben der Barrel dann Öl nicht mehr wie jetzt 88 Euro kostet, sondern sagen wir 150 Dollar den Barrel, dann ist der Umstand, dass der Liter Benzin an der Tanksäule dann möglicherweise 3 oder 4 Euro kostet, ehrlich gesagt noch das geringere Problem. Die Wirtschaft insgesamt in Deutschland würde dann massiv in die Bredouille geraten und unsere amerikanischen Brüder und Schwestern würden natürlich, wenn sich eine dauerhafte Mangellage abzeichnet, gerade im Wahljahr, natürlich diese Ressourcen, die sie haben, erst einmal für sich selber behalten und das, was sie dann dennoch exportieren, natürlich zu Preisen exportieren. Man ist ja miteinander werteorientiert verbunden, die sich wahrscheinlich um ein Vielfaches höher darstellen würden, als das jetzt schon der Fall ist. Wenn irgendjemand glaubt, die Amerikaner würden uns im Energiesektor irgendwas schenken, dann muss man wirklich sehr transatlantisch gepudert sein. Also die Realität ist eine andere, wenn man sich die Zahlen mal anguckt. Also mit anderen Worten, eine sehr gefährliche Situation, wenn es im Nahen Osten schwieriger und gefährlicher wird. Und es wird schwieriger und gefährlicher werden, auch wenn die Causa Gaza jetzt ein bisschen aus den Medien raus ist. Eigentlich so gesehen genialer Schachzug von Netanyahu. Nicht? Die Kritik an Israel war ziemlich groß wegen des Vorgehens im Gazastreifen. Dann kam die Konfrontation mit dem Iran und kein Mensch redet mehr über den Gazastreifen. Jedenfalls für einige Zeit war das der Fall. Das wird uns wieder reichen. Die Israelis sind ja gerade dabei, ihre Bodenoffensive im Rafah vorzubereiten. Das tun sie übrigens gemeinsam mit den Amerikanern. Das werden sie nicht alleine machen. Da gibt es eine enge militärische Kooperation. Sie zögern noch ein bisschen, weil klar, wenn man sich vor Augen hält, Rafah, nicht auf einem Gebiet, so eng zusammengefercht leben da 1,1 Millionen Menschen, die leben da wie unter Käfighaltungsbedingungen. Wenn man da militärisch reingeht, das gibt ein Massaker. Dagegen ist das, was bisher geschehen ist, wahrscheinlich noch eher im Bereich Spaziergang zu verorten. Also das würde noch einmal die Proteste weltweit erheblich anheizen. Jetzt, wenn man sich mit dem Iran auseinandersetzt in Deutschland und hört auch, was in den Medien darüber berichtet wird, dann hat man immer das Gefühl, nicht immer, aber doch sehr häufig das Gefühl, dass diejenigen, die sich zum Thema Iran äußern, sich sehr stark leiten lassen von der Idee, wünscht ihr was und nicht so sehr von so ist es. Die meisten glauben in der Politik, in den Medien, ja, also der Iran, das ist sowieso ein Schurkenstaat, völlig klar. Die Bevölkerung will das Regime nicht mehr und im Grunde müssen wir jetzt nur noch ein bisschen die Zivilgesellschaft im Iran stärken und dann rumst das irgendwie von innen, bricht das alles zusammen und dann ist das Land dann irgendwie wieder frei und dann ist irgendwie alles gut. Alles Blödsinn, vollkommener Nonsens. Natürlich ist das sehr populär, wenn ich jetzt möglicherweise eine Aktivistin bin und sage, wir müssen den Frauen im Iran die Freiheit bringen, das kommt immer gut, da kriege ich Gehör mit, ist alles schön und gut. Und natürlich, die innenpolitischen Verhältnisse im Iran sind desaströs. Da gibt es nichts dran zu beschönigen. Aber es sind zwei Paar Schuhe, ob ich mich auseinandersetze mit den innenpolitischen Verhältnissen im Iran oder ob ich mir die Frage stelle, wie ist eigentlich der Iran in der Region aufgestellt? Das Einzige, was den hiesigen Uiguren einfiel, war ja nach dem iranischen Angriff auf Israel zu sagen, Sanktionen erhöhen, Sanktionen erhöhen, Sanktionen erhöhen. Ja, mein Gott, der Iran ist schon das am meisten sanktionierte Land der Welt. Seit 1979 ist das so, verstärkt seit den 2000er Jahren im Zuge des Atomprogramms. Und hat das irgendwie dazu geführt, dass das Regime dort kollabiert wäre. Das Einzige, was die Sanktionen erreicht haben gegenüber dem Iran, ist, dass die Mittelschichten im Iran, also der gesellschaftliche Träger eines möglichen Wandels in Richtung Pluralität, Demokratie, in die Verarmung getrieben worden ist, sodass die gesellschaftliche, die soziale Basis nicht mehr gegeben ist, die einen Wandel herbeiführen könnte. Diese Sanktionsmaßnahmen haben also dazu geführt, dass de facto die Nutznießer des Regimes gestärkt worden sind. Ja? Und was eben viele auch nicht wissen, begreifen wollen, ist, dass dieses Regime, so unliebsam es sein mag, uns erscheinen mag, es hat ja sehr viele Nutznießer. Man hört gelegentlich, ja, also die haben nur noch 15-20% Unterstützung in der Bevölkerung. Ich frage mich immer, woher diejenigen, die das behaupten, das wissen wollen. Dass das Regime unbeliebt ist, gar keine Frage, aber es hat sehr, sehr viele Nutznießer. Man muss sich vor Augen führen, dass die Wirtschaft im Iran so verflochten ist, mit der Revolutionsgarde und mit dem Militärapparat, so viele Menschen sind abhängig von den Jobs, die sie haben, über das politische System dort, dass es vollkommen illusorisch ist zu glauben, es gäbe da einen Aufstand von irgendwelchen Mittelschichtsangehörigen in Teheran, die sowieso zahlenmäßig kaum noch eine Rolle spielen, und dann wird das Regime hinweggefegt. Und diejenigen Oppositionsbewegungen, die es im Ausland gibt, die haben überhaupt nichts zu melden im Iran. Es gibt davon zwei, die eine Rolle spielen. Das eine sind die Royalisten. Ja, das sind, die sieht man eigentlich auf jeder pro-israelischen Demonstration mit der iranischen Flagge, aber nicht mit dem Emblem, der iranischen Republik, Islamischen Republik, sondern da ist der Löwe zu sehen. Das ist das Emblem der Schah-Herrschaft. Ja? Das sind also, wenn man so will, die Reichsbürger des Irans, ja? Die also im Ausland sitzen, Anhänger des Schahs, also mit anderen Worten Anhänger einer gestrigen, historisch überlebten Bewegungen, die aber nun glauben, indem sie sich auf die Seite Israels stellen würde, dass ihren Einfluss, ihre Macht erhöhen, ihre Chancen im Iran wieder an die Macht zu kommen. Das ist die eine Fraktion. Die andere Fraktion, das sind die sogenannten Volksmujahedin, die nennen sich in den USA Nationaler Widerstandsrat. Das klingt irgendwie ein bisschen besser. Volksmujahedin, das ist eigentlich eine neostalinistische Bewegung, die im Iran selber höchst unbeliebt ist. Erstens, weil sie während des irakisch-iranischen Krieges 1980 bis 1988 auf Seiten des Iraks stand. Zweitens, weil die Volksmujahedin zahlreiche Terroranschläge verübt haben im Iran. Und es besteht der Verdacht, dass die Anhänger dieser Bewegung immer wieder auch beteiligt sind an der Ermordung von Atomwissenschaftlern beispielsweise oder an Sabotageakten im Iran selber. Also selbst wenn es die allerfreiesten Wahl der Welt geben würde im Iran, würden die also irgendwie unter 1% der Stimmen bekommen, davon darf man ausgehen, die sind verhasst im Iran. Das ist, wenn man so will, die Rote Armee-Fraktion des Iran, auch wenn hier natürlich anders bewertet wird. Die sind gut aufgestellt, machen viel Propaganda, bemühen sich auch, von deutschen Politikern gehört zu werden. Also kurzum, das Regime im Iran ist nach wie vor durchaus fest im Sattel. Jeder, der anderes annimmt, der erzählt Blödsinn bzw. weiß nicht, wovon er redet. Hinzu kommt, dass infolge der Sanktionsmaßnahmen gegen den Iran der Iran ja gar keine andere Wahl hatte, als sich geopolitisch neu zu orientieren. Und das haben die Iraner getan. Der Iran ist mittlerweile ein wichtiger oder ein entscheidender Energielieferant für China, für die Volksrepublik. Gleichzeitig hat Russland oder ist Russland dabei, seine gesamten Verkehrswege neu zu sortieren in Richtung Fernost, weil man eben nicht mehr über die Ostsee den ganzen Öl- und Energieexport betreiben möchte, dass man zu sehr in der Nähe des NATO-Einflussbereiches. Also man leitet die eigenen Verkehrswege zu einem erheblichen Teil um über das Kaspische Meer in Richtung Iran und von dort dann weiter in Richtung Indien und weiter in Richtung Fernosten. Das ist also eine neue Entwicklung, die hier in Deutschland natürlich nicht weiter berücksichtigt wird. Ich habe das in meinem Buch Moral über alles detailliert dargelegt, diese Entwicklung, die wirklich hochinteressant ist, aber wie gesagt, im Bewusstsein hiesiger Politiker oder Meinungsmacher, die mehr in Richtung Moral sich orientieren als in Richtung, wie gestaltet sich eigentlich die Welt, wie ist sie verfasst, wer hat wo was zu sagen, die bekommen das natürlich nicht mit. Jetzt nehmen wir also mal an, es käme wirklich zum Äußersten und unsere israelischen Freunde würden natürlich alles im Rahmen legitimer Selbstverteidigung den Iran angreifen. Das Ganze würde sofort natürlich ein größerer Krieg werden, die Amerikaner würden sich auf die Seite Israels stellen und so weiter und so fort. Wenn das geschehen sollte, worst case, was werden dann die Russen, was werden dann die Chinesen machen? Werden die sagen, ey, potz der Dauz, das ist aber ärgerlich. Da haben die Iraner jetzt ein Problem, das tut uns leid, interessiert uns aber nicht weiter. Das werden sie schwerlich tun. Sie werden alles daran setzen, dass die politischen Verhältnisse im Iran so bleiben, wie sie sind. Sie werden das dortige Militär unterstützen. Mit allem, was es braucht, um den Angriff zurückzuschlagen. Das ist amtlich. Da kann man wirklich also alles drauf verwetten, was man verwetten möchte. Russland und China werden den Iran, werden die politischen Verhältnisse in Teheran nicht sich selber überlassen, sondern sie werden aktiv eingreifen in einen solchen militärischen Konflikt. Das würde also bedeuten, wir haben auf der einen Seite unseren Wertepartner Israel und wir würden auf der Seite Israels stehen, gemeinsam mit den Amerikanern, den Franzosen, ach sagen wir doch einfach gemeinsam mit der NATO. Also Israel und die NATO hier und auf der anderen Seite der Iran und seine Schurkenfreunde, nämlich Russland und China. Wohin soll das dann führen? Wohin soll das dann führen? Wohin soll das führen? Und das Irre ist, wir haben in der hiesigen Politik, glaube ich, nur ganz wenige Politiker, die überhaupt realisieren, was sich da zusammenbraut. Thematisiert wird es sowieso nicht. Und ich garantiere Ihnen, wenn es wirklich zum Äußersten kommt, ich sehe die Leitartikel im Tagesspiegel, ich sehe die politischen Aussagen eines Friedrich Merz oder auch einer deutschen Innenministerin, die werden doch alle unisono sagen, oh mein Gott, wir müssen jetzt aber und so weiter und so fort. Mit allen Folgen, die sich daraus ergeben. Und ehrlich gesagt, ich finde diesen Gedanken sehr unerfreulich. Es sind gefährliche Zeiten, es sind gefährliche Verhältnisse. Und was mich beunruhigt, das ist die Abwesenheit von politischen Akteuren oder auch von Meinungsmachern, die dem irgendetwas entgegenhalten. Ich meine, die Verblödung hat ja mittlerweile solche Ausmaße erreicht, dass selbst die Benennung eines gegebenen Sachverhaltes, so wie ich es gerade versucht habe, Ihnen zu vermitteln, wie sich die Lage im Iran darstellt. Ich habe das kürzlich in einem Radiointerview mal versucht auch zu vermitteln, weil ich gefragt wurde, ja, Iran stürzt ja wohl bald und so. Nee, sage ich, das wird nicht der Fall sein. Die Kräfte der Beharrung sind sehr stark und habe ich das durchdekliniert. Und dann wurde gesagt, ja, das ist doch Ihre private Meinung. Nee, sage ich, das ist nicht meine private Meinung. Das ist die Bereitschaft, einfach mal 3 und 4 zusammenzurechnen und mit offenen Augen durchs Leben zu gehen. Ach ja, Sie reden ja wie ein Politiker. Weil sie wollte natürlich darauf hinaus, oh, der Iran unterdrückt die Frauen, der Iran unterdrückt die Menschen. Das ist alles ganz furchtbar und wir müssen auch jetzt der Zivilgesellschaft helfen, damit andere Verhältnisse herbeikommen. Ein letzter Gedanke in diesem Zusammenhang. Dieses ewig gleiche Geschwätz, das geht mir schon seit langem sehr gegen den Strich. Wenn Sie sich mal zurückerinnern an Konflikte wie in Weißrussland oder in Syrien oder wo auch immer auf der Welt, es ist immer dieselbe Rhetorik. Wir, die Guten, müssen die Zivilgesellschaft stärken. Und wenn wir die Zivilgesellschaft gestärkt haben, dann wird das repressive Regime gestürzt. Ob in Syrien, in Russland, in China, wo auch immer auf der Welt. Und dann kommen, ich sag mal, die russischen, die chinesischen, die iranischen Grünen oder Freien Demokraten an die Macht. Ja, das ist so, jetzt mal überspitzt gesagt, die Naivität in der Auffassung derer, die solche Losungen propagieren. Wenn man sich das aber mal nüchtern anguckt, noch nie ist dieses Konzept aufgegangen. Überall dort, wo der Westen glaubte, sich einmischen zu müssen, war das für die betreffende Bevölkerung ein Desaster, eine Katastrophe. Und in Weißrussland, Belarus, ist es doch auch nicht so, dass der dortige Lukaschenko dadurch in die Bredouille geraten wäre, dass nun das Ausland die Oppositionsführerin unterstützt hat. Es gehört zu den bitteren Wahrheiten dazu, so unschön das ist. Wir als Deutsche, als Europäer, auch als NATO, werden keinen Einfluss nehmen können auf die innenpolitische Entwicklung in Ländern wie Russland oder in China oder im Iran oder wo auch immer. Das ist uns nicht gegeben. Wir könnten aber in den Ländern, mit denen wir doch befreundet sind, dafür Sorge tragen, dass etwas mehr Vernunft Einzug hält. Und das bedeutet zum Beispiel, dass man einer israelischen Regierung unter Benjamin Netanyahu ganz klar signalisiert, hör mal zu, Bruder, wir sind auf Seiten Israels, wir haben eine besondere historische Verantwortung als Deutsche gegenüber Juden, gegenüber Israel, aber nicht gegenüber einer Regierung, die teilweise faschistoid ist und die gerade einen Vernichtungsfeldzug führt im Gazastreifen. Da machen wir nicht mit. Erstens liefern wir euch keine Waffen mehr und zweitens klipp und klar, wenn ihr noch irgendwo andere kriegerische Projekte verfolgen solltet in der Region, wir sind nicht dabei, wir werden euch nicht unterstützen, glaubt das mal nicht. Solche Ansagen müsste es eigentlich geben, könnte es geben, aber das sieht nicht so aus, dass dieses geschehe. Insoweit werden die Dinge wahrscheinlich erst schlimmer werden müssen, bevor sie besser werden. Ich finde es aber sehr wohltuend zu sehen, dass sich in den USA, das macht mir wirklich Hoffnung, auch ein größer werdender Konsens herausbildet, übrigens ausdrücklich unter Einbeziehung kritischer jüdischer Stimmen, die mit diesem ganzen Wahnsinn, den die dortige Regierung in Tel Aviv veranstaltet, nicht mehr einverstanden sind, die sich davon distanziert und die versucht, einen Gegenpol zu bilden. Wir in Deutschland stehen hier nicht an der Spitze der Bewegung. Das hat sicherlich auch historische Gründe, ganz klar. Aber es gibt auch in Deutschland genügend kritische Juden und Jüdinnen, die sich gegen diesen Krieg aussprechen. Aber auch sie werden natürlich, wie soll ich sagen, in Obhut genommen eines wohlwollenden Staates, der ihnen klar vermittelt, dass das doch im Zweifel antisemitisch sei, was sie tun. Hier braucht es ein Umdenken, eine Neuorientierung. Und ich hoffe, dass auch dieser Podcast dazu beigetragen hat, doch mal an der einen oder anderen Stelle dazu beizutragen, dass sich der Horizont weitet und mehr Menschen bereit sind, das, was ist, auch mal in Frage zu stellen. Es ist ja leider so, dass man in den Medien nur noch in seltenen Stunden das Gefühl hat, wow, hier durfte ich eines Lichtblickes teilhaftig werden. Hier hat wirklich mal jemand versucht, einen Zusammenhang differenziert und sachlich darzustellen, ohne die Welt in Gut und Böse zu unterteilen. Dieser deutsche Moralismus, der wird uns allen noch das Genick brechen. In diesem Sinn, ich hoffe ich natürlich nicht, aber in diesem Sinn danke ich für Ihre Aufmerksamkeit. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.